Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute ist schon Mittwoch, der 17. Dezember. Wir sind kurz vor Weihnachten mit dick gefüllten Bäuchen von Lebkuchen und Ähnlichem. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und wir, das sind für das Kongressteam heute meine Kollegin Tatjana Frei. Hallo Tatjana.
Hallo.
Und mein Kollege Martin Leckelt. Hallo lieber Martin.
Hallo.
Und ich, mein Name ist Maren Janella und wir sprechen heute erstmal in einem kleinen Hinter den Kulissen zu unserem aktuellen Stand, wo wir so stehen, kurz vor Weihnachten, und dann erwartet euch ein Fokus auf das Thema Studierende. Der Kongress versteht sich seit Anbeginn als Nachwuchskongress und wir haben diverse Formate etabliert in den letzten Jahren, wo Studierende auch nochmal besonders im Fokus stehen. Und da konnte Martin Leckelt mit unserer Kollegin Mika Chora, die selbst auch studentische Mitarbeiterin ist im Kongressteam, und zwei Teilnehmenden des Science Slam im letzten Jahr, den letzten Science Slam nochmal nachreflektieren. Von daher seid da sehr gespannt und hört unbedingt rein. Genau, und jetzt würden wir aber euch einen kurzen Einblick geben, wo wir gerade so stehen. Und das ist mit großem Trommelwirbel, können wir sagen. Wir sind in der Programmveröffentlichung, beziehungsweise ganz kurz davor. Martin, magst du uns einen kleinen Einblick geben, was uns so erwartet?
Wir nehmen das hier am 17.12. auf und wenn jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, haben wir jetzt am Tag nach unserer Aufnahme am 18.12. das Programm schon veröffentlicht. Wenn ihr das draußen hört, dann ist das natürlich schon ein bisschen her. Dann wird morgen das Programm veröffentlicht. Wir haben wieder ein tolles Programm. Das Motto des Kongresses ist: Gesundheit ist politisch. Wir haben viele politische Veranstaltungen. Das fängt an bei einer Keynote, 40 Jahren Ottawa Charter von Ilona Kickbusch. Nee, also die Keynote ist von Ilona Kickbusch und dann ein Gespräch zu 40 Jahren Ottawa Charter. Dann haben wir noch einen Beitrag: Gesundheit ist unter Beschuss, von Medico, wo es um die Gefährdung von Gesundheitseinrichtungen in Kriegs- und Krisengebieten geht. Wir haben vom Robert-Koch-Institut Daten für Taten, Gesundheit und Chancengerechtigkeit messen und berichten und noch viele weitere tolle politische Beiträge, zum Beispiel zu Policy Papers und Politikarbeit im Public Health Sektor, also viele spannende Sachen. Wir haben auch wieder interessante Beiträge zu frühen Hilfen, natürlich vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen, auch weitere Beiträge von vielen verschiedenen diversen AkteurInnen, von Krankenkassen und Organisationen, teilweise auch von Privatpersonen eingereicht. Also es ist dann wirklich ein sehr diverses Feld, in dem wir versuchen, alle relevanten Gruppen und Aspekte ein bisschen mit zu berücksichtigen.
Ja, wie schön. Ich bin auch schon total gespannt und wir haben wieder die 100er-Marke geknackt in diesem Jahr. Also euch erwarten, wenn wir im Stand bleiben, ein bisschen über 100 Veranstaltungen im nächsten Jahr, geballt an zwei Tagen. Also nehmt euch genug Zeit mit, wenn ihr nach Berlin kommt, dass ihr auch zwei ganze Tage bleiben könnt. Ich freue mich auch total über diese Vielfalt, die du gerade schon dargestellt hast, Martin. Und bedauerlicherweise hat es wieder in diesem Jahr auch nicht für jeden gereicht, Teil des Programms zu werden. Das bedauern wir jedes Jahr sehr und versuchen da auch immer wieder Dinge möglich zu machen, haben jetzt zum Beispiel fürs nächste Jahr entschieden, eine Veranstaltungsphase mehr zu machen am ersten Tag, um nochmal mehr Beiträge auch unterzubringen. Aber habt da Nachsehen, wenn ihr zu denen gehört, denen abgesagt werden musste. Das ist ganz, ganz häufig kein Zeichen von schlechter Qualität, sondern sozusagen auch ein Zeichen der geringen Kapazitäten, die wir haben. Kommt auf jeden Fall alle vorbei und diskutiert mit, macht euch vertraut mit den Themen oder diskutiert sie weiter, wenn sie euch schon vertraut sind. Neben dem Programm sind wir natürlich in den Startlöchern, dann auch die Anmeldung freizuschalten für das nächste Jahr. Und da würde ich dich mal bitten, Tatjana, wir haben auch da was Neues vor im nächsten Jahr, nämlich eine neue Struktur unserer Tickets. Magst du das ein bisschen erklären?
Ja, gerne, Maren. Ja, zum kommenden Kongress 2026 haben wir ein neues Ticketsystem. Und deshalb haben wir ein solidarisches Preismodell entwickelt. Damit können Organisationen und Personen zum einen einen finanziellen Beitrag zum Kongress leisten, der im Rahmen ihrer Ressourcen liegt, und zum anderen eine nachhaltige Finanzierung des Kongresses sichern. Es gibt drei Ticketkategorien mit festen Preisbeträgen, die doch sehr unterschiedlich hoch sind. Und das Neue dabei ist, dass eins selbst einschätzt, welche Ticketkategorie zu wählen und damit wie viel für das Ticket zu bezahlen ist. Hier gilt übrigens das Prinzip Vertrauen, denn wir prüfen nicht nach und das können wir an der Stelle ja auch nicht. Für diese Selbsteinschätzung gibt es dann eine kleine Orientierungshilfe von uns, die auch wirklich als Orientierung zu verstehen ist. Eine für Organisationen, das heißt für vom Arbeitgeber finanzierte Tickets, sowie eine für Personen, die ihr Kongressticket selbst bezahlen. Diese beiden Orientierungshilfen sind zugleich eine Art Sensibilisierungsinstrument und möchten auf Themen wie Ressourcen und Macht aufmachen. Maren, wir sind ja hier bei Hinter den Kulissen und da kann ich auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
Gerne. Unbedingt.
Natürlich haben wir das neue Vorhaben intern ausgiebig diskutiert. Ich denke, worüber wir uns intern alle einig sind, ist, dass wir für den Kongress Armut und Gesundheit das so oftmals übliche System mit den sogenannten regulär und ermäßigten Tickets einfach nicht mehr so richtig passend finden. Weshalb es für den Kongress ja auch schon länger gilt, dass niemand durch eine Kostenbarriere in der Möglichkeit zur Teilnahme beschränkt wird. Hierzu kann sich eins übrigens ganz unbürokratisch bei uns telefonisch oder per E-Mail melden und erhält freien Eintritt zu dem Kongress. Mein persönlicher Eindruck ist auch, und ich hole da vielleicht ein klein wenig aus, dass wir Menschen uns so eine Geschichte von uns selbst erzählen, dass wir uns selbst am nächsten seien und dass wir da, wo sich uns nur die Möglichkeit bietet, noch das maximal Mögliche rausholen. Oder dass wir irgendwelche unanständigen Menschen sind. Und solche Einzelbeispiele werden dann gerne herangezogen als Begründung dafür, dass Solidarstrukturen nicht funktionieren können. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, gerade jetzt in einer Zeit, wo dieses Narrativ so stark ist, dass wir als Kongressteam mutig sein wollen und damit für alle am Kongress Beteiligten und Teilnehmenden einen gemeinsamen Erfahrungsraum schaffen wollen.
Spannend. Das ist total gut, dass du auch noch mal ein bisschen unsere Interna quasi da mitgesneakt hast, weil das tatsächlich was ist, was uns nicht leicht gefallen ist, weil es schon noch mal anders erklärungsbedürftig ist, als vorzugeben sozusagen, was es für Kategorien gibt oder die quasi kleiner zu halten oder so nicht so eine Spanne sozusagen auch aufzumachen. Und ich finde aber auch, dass es an der Zeit ist, da auch noch mal Neuland zu begehen. Und wir sind sehr gespannt, wie das ankommt, was das mit den Teilnehmenden auch macht und wo wir dann insgesamt landen, weil das schon auch ein Budgetrahmen ist, der nicht unerheblich ist insgesamt in der Kongressfinanzierung. Also wir sind sehr darauf angewiesen, auch teilnehmenden Beiträge zu erheben und auch in nicht geringem Ausmaß sozusagen darüber Gelder einzunehmen und darüber der Kongress auch einen großen Teil seiner Unabhängigkeit sich erhält, neben der Vielzahl an Kooperationspartnern und Förderern, die den Kongress unterstützen, ist das sozusagen ein ganz großer Budgetposten, den der Kongress hat. Und wir sind total gespannt, was dieses Neuland auch mit euch macht und gebt uns dazu auch gerne eine Rückmeldung. Und ich kann nochmal sehr unterstreichen, was Tatjana gerade gesagt hat. Und das kann vielleicht auch eine Schlussbemerkung sein, dieses kurzen Hinter den Kulissen, dass jeder das einbringen kann und sollte, was er hat, damit jeder teilnehmen kann, unabhängig davon, was er hat. Das ist uns ein großes Anliegen und die Gruppe derer, die sich die Teilnahme am Kongress nicht leisten kann, ist nicht gering und das soll keine Zugangsbarriere sein, das Geld nicht zu haben. Das gilt weiterhin unter dem Prinzip Vertrauen. Von daher, genau, setzen wir uns wieder ran und tun alles daran, dass wir morgen das Programm veröffentlichen. Und dann habt ihr jetzt ganz viel Spaß nochmal mit einem Einblick in den Science Slam und in unserer Diskussion dazu. Und dann bis ganz bald und kommt alle gut ins neue Kongressjahr. Bis bald. Tschüss.
Bald, tschüss.
Ciao.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Mika und wir werfen mit meinem Kollegen Martin heute einen Blick auf die Studierendenformate beim Kongress Armut und Gesundheit. Auf dem Kongress versuchen wir seit Jahren, dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Stimme zu geben, sei es durch den Science Slam oder die Posterpräsentation. Was passiert dort? Wer gestaltet sie? Und warum sind sie ein echtes Highlight? Genau darüber sprechen wir jetzt.
Hallo auch von meiner Seite. Mika, wir sprechen heute aus gutem Grund über dieses spezielle, aber wichtige Thema. Auf dem Kongress sind die Studis ja auch schon länger präsent, nicht wahr?
Ja, genau, Martin. Schon beim vergangenen Kongressen gab es immer wieder inhaltliche Veranstaltungen von und für Studierende. Und auch heute zeigt sich wieder, wie wichtig diese Perspektive ist. Denn Studierende sind eine gesellschaftliche Gruppe, die in gesundheitsbezogenen Themen nicht übersehen werden darf, wie ich finde.
Neben den inhaltlichen Veranstaltungen zu Studierendengesundheit gibt es auch noch die Studierendenformate, die zum festen Rahmen des Kongressprogramms gehören.
Genau, ein Kongress-Highlight, was wir heute euch vorstellen möchten, ist der Science Slam. Ausgerichtet wurde dieser bislang von der Fachschaft der Berlin School of Public Health. Das Ziel des Science Slam ist es, wichtige Public Health-Themen auf eine ganz neue, zugängliche Art zu vermitteln und gleichzeitig Nachwuchswissenschaftlerinnen zu empowern. Eingeladen sind Studierende bis zu einem Jahr nach ihrem Abschluss, ihre Abschlussarbeiten, Promotionsvorhaben oder Forschungsprojekte auf der Bühne vorzustellen. Der Science Slam kommt ursprünglich aus dem Poetry Slam und kombiniert wissenschaftliche Inhalte mit Unterhaltung. Er bewegt sich irgendwo zwischen Comedy und wissenschaftlichem Vortrag und richtet sich damit sowohl an Menschen mit als auch ohne Vorkenntnisse. Und das Besondere, Martin, wie ich finde, es soll eine Bühne für alle öffnen, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, ihre Forschung vor einem Fachpublikum zu präsentieren.
Ja, Mika, das klingt echt sehr spannend und interessant. Und was müssen die Einreichenden dann beachten, wenn sie vorhaben, sich zu bewerben?
Guter Punkt, Martin. Vorgaben zur Darstellung gibt es kaum. Im Gegenteil, die Slammenden sollen ermutigt werden, kreativ zu werden und ausgefallene Elemente einzubauen, um das Publikum zu begeistern. Die Vortragsform kann von einer klassischen PowerPoint über Requisiten bis hin zu einer kleinen Live-Experience reichen. Wichtig ist nur, auf zu viele Details und Fachjargon zu verzichten, damit alle gut mitkommen. Und auch für alle, die noch gar keine Bühnenerfahrung haben, kann ich eine ganz große Entwarnung geben, denn zur Vorbereitung bekommt ihr im Vorfeld ein professionelles Coaching. Und ja, was kann ich euch sagen? Auch 2026 wird es den Science Slam wieder geben. Der Call ist wieder eröffnet und ihr habt bis zum 30. Januar Zeit, euch per E-Mail bei uns zu bewerben. Alle weiteren Infos hinsichtlich der Abstract-Einreichung findet ihr auf unserer Homepage wie auch in den Shownotes.
Damit es für euch noch ein wenig greifbarer wird, haben wir heute zwei SlammerInnen eingeladen, die diese Erfahrung schon selbst gemacht haben. Und zwar Hallihallöchen an Franzi und an Otto. Könnt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, wie ihr zum Science Slam damals oder letztes Jahr gekommen seid und welche persönlichen Highlights ihr dabei so erlebt habt?
Ja, hi, ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung aus Berlin und ich bin damals zum Slam gekommen über eine Freundin, die beim Kongress Armut und Gesundheit im Orga-Team gearbeitet hat und mich auf die Ausschreibung hingewiesen hat und dann habe ich mich einfach mal beworben.
Hi, ich bin Otto. Ich bin von Haus aus Gesundheits- und Krankenpfleger und habe Public Health studiert. Und bei unserer Uni gab es auch eine Ausschreibung und da dachte ich, ich bewerbe mich einfach mal drauf, weil klingt doch irgendwie ganz spannend und kann man dann später sagen, man hat es mal gemacht.
Okay, und was waren jetzt eure persönlichen Highlights, die ihr erlebt habt dabei?
So, mein Highlight war auf jeden Fall auch die anderen Slams zu hören, weil ich Science Slams eigentlich mega cool finde und auch so manchmal ab und zu hingehe. Und natürlich die Erfahrung zu machen, meine eigene Forschung vorstellen zu dürfen, also auf der Bühne zu stehen und über das zu sprechen, womit man sich selbst für eine so lange Zeit so intensiv beschäftigt hat, das war schon ein cooles Gefühl.
Ein Highlight war für mich, dass ich so ein leicht nostalgisches Gefühl hatte, weil ich schon mal vorher etwas in der Kunst gemacht habe und lange, lange Zeit nicht mehr auf der Bühne stand und dann mal wieder auf der Bühne zu stehen und dass das in der kleinen Wissenschaftswelt aber genau das gleiche Gefühl hervorruft, das war schon irgendwie ziemlich cool.
Ja, danke euch auf jeden Fall für eure Schilderungen. Wir würden jetzt dann gerne in eure Science Slam Beiträge mal reinhören. Wir fangen mit zwei Ausschnitten aus deinem Beitrag an, Otto.
Und die andere Sache ist mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten. Also ich hatte Statistik in der Ausbildung und da hat der Dozent es nicht richtig verstanden und auch nicht richtig erklärt. Ich habe es auch nicht verstanden. Im Bachelor hat die Dozentin das richtig erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. Im Master habe ich endlich Wahrscheinlichkeiten richtig verstanden. Thorsten hat aber Lungenkrebs. Der hat jetzt keine Lust auf Bachelor und Master, geschweige denn, dass er da keine Zeit für hat. Deswegen ist das mit Wahrscheinlichkeiten ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und es kann ja sein, dass er sagt, ey, ich habe hier Lungenkrebs, es ist mir egal, welche Chance ich habe, solange ich eine Chance habe, mache ich das. Und wir müssen ja irgendwo an festhalten, welcher Wirkstoff wirken könnte. Und da wird meist ein DNA-Test gemacht. Also man schaut sich einen Teil von der DNA an, ist eine Genomsequenzanalyse, laba. Und auf der DNA sind sehr viele Informationen. Also macht Thorsten jetzt einen DNA-Test und dann kommt da raus, wir haben da einen Wirkstoff, der könnte bei dir funktionieren. Das sieht ganz gut aus. Aber wir haben noch was anderes rausgefunden, wonach du nicht gefragt hast. Deine Schwester hat auch ein Lungenkrebsrisiko. Hey! Und im besten Fall erkennen wir dadurch die Erkrankung im Frühstadium, schnibbeln sie raus, alles ist wunderbar. Aber im schlimmsten Fall kriegt die nie Lungenkrebs und ich sag mal, wir haben ihr einen kleinen Schock verpasst. Es kann aber auch richtig morbide werden, dass wir sagen, Thorsten, es ist egal, ob der Scheiß bei dir funktioniert, in 5 Jahren bist du eh tot. Und jetzt steht Thorsten inmitten dieser Sache und wir labern ihn zu mit Chancen, Risiken, Wechselwirkung, Hoffnung auf Heilung, Genetik. Ach ja, und er hat auch immer noch Lungenkrebs. Es könnte ein bisschen viel für ihn werden und sagt, ey Kinders, ich werde dir echt ein bisschen beschugge. Kann mal bitte irgendwer mit mir Klartext reden. Und es ist nicht so, dass wir das Thorsten nicht erklären werden. Wir werden das erklären mit Graphen, unterschiedlichen Farben, leicht verständlichen Texten und all sowas. Aber dadurch verliert der Sachverhalt ja nicht an Komplexität. Es bleibt ja immer noch kompliziert und Thorsten muss sich jetzt überlegen, ob er sich auf einen neuen Überlebenskampf einlässt oder nicht. Nur weil er es versteht, wird dadurch die Entscheidung nicht leichter. Und jetzt kommt von euch voll zu Recht der Einwand, ja, wir müssen uns einfach nur hinsetzen und wir müssen uns mit Thorsten unterhalten. Wir müssen über seine Sorgen, Ängste, Wünsche und seine Hoffnungen reden. Und ich bin schon lange Zeit nicht mehr in der Fachpraxis. Aber ich habe jetzt mal Leute aus der Fachpraxis gefragt, ob die genügend Zeit für Patienten haben. Was haben die nun mal gesagt?
Nein.
Schocker, ich weiß.
Ja, Otto, du machst in deinem Slam sehr deutlich, wie viel Zeit gute Kommunikation eigentlich bräuchte. Zeit, die im klinischen Alltag oft schlicht nicht vorhanden ist. Genau dadurch entsteht diese Lücke zwischen Verstehen und wirklicher Begleitung. Gleichzeitig sprichst du Themen an, die selbst Fachleute vor große Herausforderungen stellen. Dabei sprichst du beispielsweise von Chancen, Risiken, Wechselwirkungen oder auch genetischen Befunden. Und mit Thorsten, wie du die Person in deinem Fallbeispiel nennst, wird deutlich, in seiner Situation fehlt ihm schlicht die Kraft für einen medizinischen Schnellkurs. Er steht vor wichtigen Entscheidungen, ohne die komplexen Hintergründe im Detail erfassen zu können. Und mich interessiert jetzt, Otto, was hat dich dazu bewogen, diese Überforderungssituation so klar und direkt anzusprechen? Und wie gehst du selbst damit um, wenn du merkst, dass Menschen eigentlich mehr Begleitung bräuchten, als der Alltag hergibt?
Ah, die ein bisschen unspektakuläre Antwort ist, weil das schlichtweg einfach ein Ergebnis meiner Masterarbeit war. Und in meiner Recherche haben sich diese Probleme in eigentlich unzähligen Formen der Literatur wiedergefunden. Also scheint das ein ubiquitäres Problem zu sein. Und es hat sich auch mit meinen Erfahrungen gedeckt, weswegen ich es dann auch nochmal mit in meinen Science Slam mit reingenommen habe. Und die Frage, wie ich jetzt damit umgehe, schlichtweg eigentlich gar nicht, weil die Frage impliziert ja so ein bisschen, als ob es dafür so eine Ersatzlösung für gäbe, für dieses Problem. Deswegen bin ich in meiner Masterarbeit auch immer wieder darauf eingegangen, dass es erstmal eine Veränderung der Rahmenbedingungen geben muss, bevor man irgendwelche Anforderungen oder Ansprüche an die medizinischen Fachkräfte stellt, weil die Zeit ist schlichtweg nicht da und die Zeit bräuchte der Patient und da gibt es keine wirkliche andere Lösung aus meiner Sicht, die diesem Problem Herr werden könnte.
Danke, Otto, für deinen Beitrag und die Einblicke. Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Science Slam-Perspektive. Hören wir mal rein, was Franzi mit ihrem Beitrag thematisiert.
Tina und Max sind keine Einzelfälle. Die 12-Monats-Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen liegt bei 28%. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus geringem sozioökonomischen Status oder auch SES genannt, sind besonders gefährdet. Sie haben doppelt so oft psychische oder Gesundheitsprobleme und haben eine 2,5-mal erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken. Doch weniger als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, bekommen psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe. Ein Versuch, diese Lücke zu schließen, sind Online-Angebote wie Krisenchat. Denn wo kann man Kinder und Jugendliche besser erreichen als im Internet? Und hier komme ich jetzt ins Spiel. Ich bin Alina, zumindest ist das mein Pseudonym. Und bei meiner Arbeit bei Krisenchat habe ich mich gefragt, ob Kinder und Jugendliche aus geringem SES genauso von der Online-Beratung profitieren wie Kinder und Jugendliche aus besser gestellten Haushalten. Und ich wäre keine Psychologin, wenn ich mir nicht die Daten nehmen würde und mir das Ganze mal genauer ansehen würde. Also unsere Daten und auch die Literatur zeigt, Online-Beratung hilft. Online-Beratung, das wurde auch schon mehrfach nachgewiesen, hilft bei diversen psychischen und somatischen Erkrankungen und auch bei subklinischen Depressionen. Sie kann Brücken bauen, kann Tränen trocknen, kann Mut zu sprechen und die Gedanken für einen Moment an einen besseren Ort bringen, an einen schöneren Ort. Doch irgendwann, dann ist die Online-Beratung vorbei und die Realität, die ist aber immer noch dieselbe. Wir können versuchen, diese Realität zu ändern, aber das geht nicht immer. Nicht jedes Kind ist Max. Jedes fünfte Kind ist Tina. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht, von leeren Kühlschränken und abgesagten Klassenfahrten, von löchrigen Schuhen und Sorgenfalten, wo Lachfalten sein sollten. Das Trauma der Armut vererbt über Generationen, Sprachbarrieren, Migration, Scham, strukturelle Benachteiligung im Gesundheitssystem. Es mangelt an allem. An Ernährung, an Nahrungsmitteln, an Bildungschancen, an Wissen über Hilfsangebote. Wir versuchen, diese Hilfsangebote zu schaffen, doch wir vergessen, vor welche Hürden diese Kinder und Jugendliche stoßen, vor welche verschlossenen Türen, vor welche Mount Everests an unlösbaren Aufgaben. Was es braucht, sind strukturelle Hilfen, gezielte Schulungen und Betroffenenperspektiven. Wo scheitert die Hilfe? Wo ist der Weg zu weit, die Hürde zu hoch? Am Ende wollen wir eben nicht nur Max erreichen. Am Ende dürfen wir nicht vergessen, 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche sind in Deutschland von Armut bedroht. Das sind mehr Menschen, als in Hamburg, die Stadt Hamburg Einwohner hat. Das sind 3-mal so viele, wie Menschen in der Autoindustrie arbeiten. Das sind 30-mal so viele, wie Menschen in der Rüstungsindustrie arbeiten. Doch anders als diese Menschen haben von Armut bedrohte Kinder und Jugendliche keine Lobby. Also, wer setzt sich für sie ein? Wer kümmert sich um sie?
Franzi, du hast sehr klar gezeigt, wie hilfreich Online-Beratung sein kann. Aber auch, dass viele Probleme tiefer liegen. Gerade aus Public-Health-Sicht wird dabei deutlich, wenn Armut, fehlende Chancen oder fehlendes Wissen darüber entscheiden, ob Kinder überhaupt Unterstützung bekommen, dann reicht es nicht, nur gute Angebote zu haben. Deshalb meine Frage an dich, wo würdest du ansetzen, damit gerade die Kinder, die am meisten Hürden haben, leichter den Weg zur Hilfe finden? Was braucht es deiner Meinung nach, damit Online-Beratung nicht nur auffängt, sondern echte Chancengleichheit unterstützt?
Also mir stellt sich da so ein bisschen die Frage, ob die Online-Beratung da der Punkt ist, wo man ansetzen muss. Ich glaube, um echte Chancengleichheit herzustellen, braucht es viel weitgreifendere Maßnahmen, die eben durch die Politik bestimmt sind. Da geht es eben auch um sowas wie, dass wir eine gut ausgestattete Jugendhilfe haben, dass es eine Kindergrundsicherung gibt und dass die Schulen stärker mit einbezogen werden, was aber auch bedeutet, dass es Schulungen gibt für LehrerInnen, dass es ausreichend Personal mit ausreichend Kapazitäten gibt. Und zuletzt finde ich es total wichtig, in der Forschung auch Betroffenenperspektiven mit einzubeziehen. Denn wir haben leider das Problem, dass wir in der Forschung sehr oft über diese Menschen sprechen, aber nie mit ihnen. Und dann versuchen von außen heraus irgendwelche Lösungen uns zu überlegen und anzubieten, die aber in der Praxis dann oft scheitern, weil wir die Menschen, die es am Ende betrifft, überhaupt nicht mitgedacht haben.
Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für diese Schilderungen, die zeitgleich auch wertvolle Impulse setzen. Es war schön, euch hier nochmal gehört zu haben.
Ich fand es auch sehr schön und sehr interessante Schilderung, aber wir sind hier natürlich noch nicht am Ende, denn bevor wir zum Schluss kommen, habt ihr noch ein paar Tipps oder Empfehlungen vielleicht alle, die beim kommenden Kongress oder in Zukunft vielleicht nochmal beim Science Slam teilnehmen möchten?
Also mein Tipp wäre, sich einfach zu bewerben und es einfach mal zu probieren und wenn ihr genommen werdet, dann auf der Bühne einfach Spaß haben, weil an den Einversprecher, da erinnert sich hinterher keiner mehr dran, aber ihr werdet euch ganz sicher an die schöne Erfahrung erinnern, die ihr haben werdet.
Ja, ich kann das auch nur wiederholen, einfach drauf bewerben, weil ich denke, man sollte lieber bereuen, dass es vielleicht nicht so gut lief, als wenn man es gar nicht gemacht hat. Und was man sich auch immer vor Augen führen muss, ist bei der Aufregung, die Leute haben ja eigentlich Bock darauf, sich den Vortrag anzuhören. Und deswegen eigentlich auch das ganze Publikum ist immer einem nur freundschaftlich gesinnt. Und deswegen genau auch nochmal das, was Franzi meinte, einfach probieren, dabei Spaß zu haben und einfach machen.
Klasse. Damit wären wir auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir danken euch beiden für die spannenden Einblicke und vor allem für euren Mut, eure Abschlussarbeit im Rahmen des Science Slams auf diese besondere Weise präsentiert zu haben. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Kongress. Das wäre ganz schön.
Auf jeden Fall. Aber das Science Slam, liebe Mika, ist ja nicht das einzige studentische Format auf dem Kongress.
Ja, Martin, ich würde nun gerne auf ein weiteres Format zu sprechen kommen, nämlich die Posterpräsentation. Sie ist ein besonderes spannendes Angebot für Studierende beim Kongress. Wir alle wissen, wie viel Herzblut und Arbeit in studentischen Abschluss- und Forschungsprojekten steckt. Darin befinden sich oft hochinteressante Public-Health-Fragestellungen und trotzdem landen viele dieser Projekte und Ergebnisse am Ende ungesehen in der Schublade. Da möchten wir auf dem Kongress gegensteuern und genau deshalb gibt es jedes Jahr die Posterpräsentation. Sie bietet Studierenden und Absolventinnen die Möglichkeit, ihre Arbeit sichtbar zu machen und einen Einblick in die große Vielfalt aktueller Public-Health-Themen zu geben. Gleichzeitig soll sie andere Studierende inspirieren und ermutigen, eigene Abschluss- und Forschungsprojekte anzugehen. Organisiert und moderiert wird die Poster-Session vom Fachbereich Studierender der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Und auch an euch da draußen geht wieder ein Aufruf. Der Call für die Posterpräsentation ist noch bis zum 15.01. geöffnet. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage und in den Shownotes dieser Folge.
Damit aber noch nicht genug, denn obwohl wir beim Kongress schon die genannten Studierendenformate etabliert haben, wollen wir natürlich das Kongressangebot für Studis weiter ausbauen und verbessern. Liebe Mika, was ist denn in dieser Hinsicht auf dem kommenden Kongress geplant?
Genau, Martin. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir unsere Angebote weiterentwickeln und die Vernetzung auf dem Kongress neben dem Get-Together, der traditionell nach dem Science Slam stattfindet, noch zu intensivieren. Unser Ziel ist es, für euch das Beste herauszuholen, damit jeder und jede die Möglichkeit hat, miteinander ins Gespräch zu kommen. Selbst dann, wenn man sich vorher noch nie begegnet ist. Und im neuen Jahr folgen dazu weitere Infos. Also bleibt aufmerksam und verfolgt uns auf den sozialen Medien wie Blue Sky, Mastodon und LinkedIn.
Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Was ihr, falls ihr Interesse am Kongress Armut und Gesundheit habt, auch tun solltet, ein Ticket für den Kongress kaufen. Wir haben wieder ein spannendes Programm für euch zusammengestellt. Schaut gerne rein. Ihr findet das Programm sowie den Link zum Ticketkauf auf unserer Homepage und die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir zum Ende. Wir hoffen, noch vor dem Kongress eine weitere Podcast-Episode veröffentlichen zu können. Wir hören uns dann entweder, wenn das klappt oder wenn das nicht klappt, dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Kongress. Der findet am 16. und 17. März im Henry-Frott-Bau an der Freien Universität in Berlin statt.
Wunderbar, Martin. Dann war's das auch erstmal von uns. Kommt alle gut durch die Feiertage. In diesem Sinne, tschüss und bis ganz bald.
Tschüss.
Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.